Noch mal ein bisschen wiederholen von den letzten beiden Versammlungen. Es ist doch sehr zentral zu sehen, was Jerusalem heute ist, was wir heute hier tun, was der Herr auf der Erde tut und wir hoffentlich mit ihm zusammen. Dieser Vers im 1. Korinther 10 zeigt, dass das die Geschehnisse, die Ereignisse, was geschehen ist zur Zeit des alten Bundes, es ist nicht überholt. Es ist nicht etwas, was vergangen ist und es interessiert uns nicht mehr. Vielmehr sind das Dinge, die geschehen sind. Paulus sagt hier, diese widerfuhren jenen als Vorbild. Und dann sagt er noch, und sind uns zur Warnung geschrieben. Aber worauf ich hinaus will, es ist ein Bild, dass wir sehen, was der Herr tut, wie er mit seinem Volk handelt, wie er mit seinem Volk umgeht. Wir sehen im Alten Testament oder in der Zeit des Alten Bundes, sage ich mal, wie der Herr ist, was er vorhat, wie er mit seinem Volk handelt, um sein Ziel zu erreichen. Und so ist das Buch Esra noch sehr bedeutend für uns heute, weil es uns ein recht vollständiges Bild zeigt, eigentlich von der Zeit, in der wir heute leben. Gott hat einen Ort erwählt, damals, wo er wohnen wollte. Auf der ganzen Erde einen Ort. Wieso sollte es heute anders sein? Hat Gott sich geändert? Hat er seinen Charakter geändert? Seinen Vorsatz geändert? Das hat er nicht. Es ist heute auch nicht anders als damals. Damals war es allerdings es war äußerlich, es war ein Gesetz, es war ein Land, es war ein physischer Ort. Heute ist es geistlich. Aber die Prinzipien bleiben gleich. Ich wollte mal auch mit euch lesen, wie Gott diesen Ort damals erwählt hat. Im 5. Mose 12 sagt er tatsächlich, der Daniel hat es vorgelesen, sie sollen zu dem Ort gehen, den ich erwählt habe. Aber er sagt nicht wo. Und das Erstaunliche ist für mich, sie kommen ins gute Land und keiner fragt. Niemand kümmert sich darum, wo dieser Ort ist. Keiner geht zu ihm und sagt, zeig mir mal, wo ist denn jetzt der Ort? Sie hatten ja die Stiftshütte dabei und die Bundeslade. Hätte ich erwartet, dass sie fragen, wo sollen wir das denn jetzt hin tun? Und sie haben die Stiftshütte an einen Ort getan, die Bundeslade an einen anderen. Und so blieb das lange, lange, lange Zeit. Bis tatsächlich ein Mensch kam, von dem er sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. David hatte damals die Stiftshütte gesehen und hat gesagt, das kann ja nicht sein. Ich wohne in einem Palast und Gott wohnt in einem Zelt. Jetzt lesen wir mal in der 1. Chronik. Ist das erste? Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. 1. Chronik 21. Ja. Damals kam David auf die Idee, mal zu zählen, wie viele Männer er hat unter Waffen, die kämpfen können. Man könnte es auch anders ausdrücken, er wollte mal schauen, wie stark und wie mächtig er ist. und er hat die Männer zählen lassen. Und das hat Gott äußerst erzürnt. Und Gott macht ihm einen Vorschlag, was er machen kann. In Vers 12 ist es: Nimm dir entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate lang Niederlage vor deinen Bedrängern, wobei das Schwert deiner Feinde dich einholt, oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Land, und dass der Engel des Herrn Verderben bringt im ganzen Gebiet Israels. Unter diesen 3 konnte er wählen. Er hat dann das letzte gewählt, weil er lieber in die Hand Gottes fallen wollte, als in die Hand der Menschen. Dann kam eine Pest, 70.000 Mann fielen, also starben. Und der Engel des Herrn, der das Gericht ausgeübt hat, bleibt an einer bestimmten Stelle stehen und hört dort auf. Und da begreift David dann, das muss der Ort sein. Erstaunlich, oder? Ab Vers 28, zu jener Zeit, als David sah, dass der Herr ihm auf der Tenne Ornans des Jebusiters geantwortet hatte, und als er dort opferte, die Wohnung des Herrn aber, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der Höhe bei Gibeon, doch David konnte nicht hingehen und vor ihn treten, um Gott zu suchen, denn er war von Schrecken erfasst vor dem Schwert des Engels des Herrn. Da sagte David: Das hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und das der Altar zum Opfer für Israel, zum Brandopfer. Da hat David gemerkt, hier, das ist der Ort. Das war in Jerusalem damals, einer Stadt der Jebusiter, die sehr lang noch, als sie schon im Land waren, noch den Jebusitern gehört hat und die David erst erobert hat. So hat er diesen Ort gefunden, wo der Herr wohnen wollte. Jetzt möchte ich nochmal Psalm 132 lesen. Den ersten Teil haben wir heute Morgen gelesen. Ich lese jetzt ab Vers 13. Denn der Herr hat Zion erwählt und er begehrt es, dort zu wohnen. Dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Hier will ich wohnen, denn das begehre ich. Diese Verse müsst ihr wirklich mal beten. Dann merkt ihr das Verlangen des Herrn. Er möchte an diesem Ort, den er erwählt hat, dort möchte er wohnen und sonst nirgends. Er hat also sehr, sehr genaue, sehr konkrete Vorstellungen, wo er wohnen möchte. Er hat nie gesagt, so und so sollt ihr mich anbeten, wo ist egal. Es ist alles genau vorgegeben. Ich glaube, heute Morgen haben wir, gestern Abend den Vers gelesen, als der Herr im 2. Mose 25, Vers 40, wenn ihr es nochmal lesen wollt, zu Mose sagt, dass du alles genau machst nach dem Urbild, was ich dir gezeigt habe. Er sagte nicht, mach's ungefähr, oder wenn du dieses Material nicht findest, hast du da noch eine Alternative oder kannst auch so machen oder nein, genau, mache es genau so, wie ich dir es gezeigt habe. Der Mensch hat keine Wahl. Der Mensch hat keine Wahl. Egal, wie toll du bist, vielleicht hast du Architektur studiert und hast viel bessere Ideen. Du könntest es viel schöner machen noch. Aber es gibt keine Wahl. Der Mensch hat keine Wahl. Wenn wir das Alte Testament lesen, sehen wir, der Mensch hatte nie eine Wahl, wenn es darum ging, etwas zu bauen. Wenn wir die Arche anschauen, Gott hat genau gesagt, wie sie zu bauen ist. Wahrscheinlich hätte es anders auch nicht funktioniert. ist ein Kasten ohne Kiel, sehr unförmig, eigentlich mehr so wie ein Schuhkarton, nicht so ein elegantes Schiff. War ja auch egal, es musste ja nur schwimmen, er musste ja nicht fahren. Ne? Aber Gott hat genau gesagt, wie es zu machen ist. Und das Fenster oben, hätte ich gesagt, das würde ich nie machen, da regnet es ja rein, aber irgendwie hat es funktioniert. Bis Gott die Türe zugemacht hat. Sie haben eine Türe gemacht und Gott selber hat sie verschlossen dann. Er hat genau vorgegeben, wie es zu bauen ist. Genauso mit der Stiftshütte, genauso mit dem Tempel. Alles genau vorgegeben. Der Mensch hat keine Wahl. Und das Ganze war dazu da, für seine Herrlichkeit. Wir brauchen nicht zählen, wie stark wir sind, wie mächtig sind, wie fähig wir sind. Wir haben ohnehin keine Wahl und Gott macht es. Er sucht nur jemanden, der ein Herz dafür hat und mit ihm arbeitet. Ich möchte, Wolfgang hat heute Morgen schon einiges gebracht. Ich möchte da noch ein bisschen tiefer eintauchen in 1. Könige, damit wir verstehen, was damals passiert ist. Jeremia war zu der Zeit, nicht Jeremia, Esra, Entschuldigung, als die Juden zurückgekehrt sind aus der babylonischen Gefangenschaft. Der Tempel in Jerusalem war völlig zerstört. Die ganze Stadt Jerusalem war völlig zerstört. Und sie sind zurückgekommen aus Babylon. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Kontrast erahnen könnt. Babylon war eine Hochkultur. Ein gutes Leben. Und viele der Juden, die dort waren, waren hohe Hofbeamte. Man sieht es an Nehemia, man sieht es an Esra, man sieht es an Daniel. Sie hatten was zu sagen, sie waren wer. Wahrscheinlich waren viele Handwerker auch dort, die Juden, die weggeführt wurden. Und sie sind aus dieser Hochkultur monatelang gelaufen durch wüstes Land, um in eine Stadt zu kommen, die völlig zerstört ist. Würdest du das machen? Wer würde das machen heute? Normalerweise macht man es andersrum, oder? Aber wie kam es dazu, dass sie überhaupt in Babylon waren? Das wollen wir einfach mal anschauen, um auch daraus zu lernen. David hat diesen Plan bekommen und den Ort, wo der Tempel hin sollte. Und er hat das ganze Material gesammelt schon für diesen Tempelbau. Aber er durfte den Tempel nicht bauen, weil er zu viel Blut vergossen hatte, sagt Gott zu ihm. Und Salomo hat dann den Tempel gebaut. Und in 1. Könige 6, Vers 38 heißt es dann, im 11. Jahr im Monat Bul, das ist der 8. Monat, war das Haus vollendet. Nach allen seinen Teilen und nach allen seinen Erfordernissen. So hatte er, nämlich Salomo, 7 Jahre daran gebaut. Der erste Tempel wurde in 7 Jahren gebaut. Okay. Dann heißt es in Kapitel 7, Vers 1, und an seinem eigenen Haus baute Salomo 13 Jahre. Und er vollendete sein Haus. Wie ich das gelesen habe, diese Tage, dachte ich, das ist irgendwie ein Missverhältnis. Irgendwie passt das nicht. Und dann kommt eine große Aufzählung, was er dort alles reingebaut hat, wie toll das alles war. Für das Haus des Herrn hat er 7 Jahre gebraucht und für sein eigenes Haus hat er 13 Jahre gebraucht. Salomo ist eigentlich eine positive Figur im Alten Testament. Aber er ist auch ein gewisser Wendepunkt. Hier sieht man schon, irgendetwas hat sich geändert. Als er angefangen hat, hat er Weisheit erbeten für das Volk. Und Gott hat es ihm eigentlich gelohnt. Ja, aber hatte ein Herz für das Volk. Und alles andere hat Gott ihm hinzugetan. Reichtum oder was er sonst sich vielleicht gewünscht hätte. Aber mit der Zeit hat sich hier irgendwas geändert. Und wenn wir dann etwas später gehen, in 1. Könige 11, dort sehen wir eine sehr krasse Änderung von Salomo. Da heißt dann ab Vers 1 lese ich, Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Und jetzt kommt's. Und seine Frauen neigten sein Herz. Seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Und so geht's weiter. Also eine ganz andere Situation plötzlich. Worauf ich hinaus will, das alles heißt, sie neigten sein Herz. Wir denken manchmal, das ist so die alte Vorstellung, da kommt der alte Teufel und verführt dich irgendwo. Aber so ist er nicht. Er ist nicht der mit den Hörnern und dem Dreizack, der auf dich kommt. Das ist er nicht. Aber dein Herz, es kommt irgendetwas, das neigt dein Herz. Nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen heute und morgen wieder ein ganz, ganz kleines bisschen, bis das Ganze kippt. Das war der Ursprung, dass Salomos Herz sich geneigt hat. Und sie haben wieder andere Götter angebetet, Höhen gebaut. Alle haben das gemacht. Das hat den Herrn erzürnt. Und er hat ihm gesagt, ich werde dir deshalb das Reich wegnehmen. Und er hat es geteilt dann. Es kam sein Sohn Rehabeam. Das Ganze wurde schon dem David gesagt. In 1. Könige 9 wird es schon gesagt. Der Herr sagt es uns immer vorher und er erfüllt sein Wort. Es kommt dann Rehabeam. Der war, eigentlich hätte er es noch wenden können, wenn er, so sage ich jetzt mal, auf die Alten gehört hätte, aber er hat auf die Jungen gehört. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich schlecht ist, in dem Fall war es schlecht. Es kam dazu, dass sich 10 Stämme abgewandt haben. Dann kommt Jerobeam, wird König über die 10 Stämme Israel und Rehabeam ist König über den Rest, Juda und Benjamin. Bis dahin, bis zu diesem Punkt, ist alles so, wie es der Herr wollte. Der Herr hat ihm das Reich weggenommen, indem er es getrennt hat. Er hat zwei Teile übrig gelassen, dem Jerobeam, sagt er, um Jerusalems willen. Aber bis dahin war es alles so, wie es der Herr gesagt hat und wie er es wollte. Diese Teilung Jerusalems war von Gott gewollt. Und jetzt kommt Jerobeam. Das ist in Kapitel 12, 1. Könige 12, ab Vers 26. Jerobeam sprach in seinem Herzen, jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden. Zu Rehabeam, dem König von Juda, mich aber werden sie erschlagen und so weiter. So beschloss denn der König, den Jerobeam nämlich, zwei goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber, sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Eigentlich müsste an diesem Punkt die rote Lampe angegangen sein, denn ein goldenes Kalb, das sie aus Ägypten herausgeführt haben soll, das hatten sie auch schon mal. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Diese Sache aber wurde zur Sünde. So, die Teilung des Reiches war noch von Gott. Aber dass er das sozusagen zementiert und das Volk spaltet, indem er Anbetungsstätten baut. In Bethel heißt übrigens Haus Gottes. Das wurde zur Sünde Jerobeams und das wird immer und immer und immer wieder wiederholt. Und diese Situation, die Jerobeam herbeigeführt hatte, die hat sich so weiterentwickelt, das wurde immer schlimmer, immer schlechter. Ich gehe mal davon aus, ihr habt das alles auch schon gelesen, bis es gar nicht mehr ging und Gott das Volk hat wegführen lassen, in mehreren Zügen wegführen lassen, nach Babylon, in die babylonische Gefangenschaft. So kamen sie nach Babylon. Der Ursprung des Ganzen war, dass von einem Mann das Herz sich geneigt hat. So eine kleine Ursache und so eine große Wirkung. Wir müssen auf unser Herz aufpassen. Achtet auf euer Herz mehr als auf alles andere, sagt Sprüche. Ne? So, diese Wegführung nach Babylon, das war eine Strafe. Das müssen wir verstehen, um zu sehen, in welchem Zustand heute das Christentum sich befindet. Diese Spaltung, dieses Zerspaltensein ist nicht normal, ist nicht Gott gewollt, ist nicht die Vielfalt Gottes, der sich in allem Möglichen ausdrückt. Es ist vielmehr eine Strafe und der Ungehorsam des Volkes Gottes, Gott gegenüber. Es ist nicht der normale Zustand, es ist nicht von Gott gewollt, dass wir Christen gespalten sind. Nun waren sie in Babylon. Und Babylon ist etwas sehr Spezielles. Um Babylon zu verstehen, die Zeit reicht uns heute Abend nicht, bei weitem nicht, aber wir wollen es mal kurz angucken im 1. Mose 11, dass wir einfach ein paar, sagen wir mal, Prinzipien sehen. 1. Mose 11, Vers 1. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, Lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen. So, das sind die Prinzipien Babylons. Es ist gebaut, irdisch, Lehm, Ziegel und geklebt mit Asphalt, Pech, also ja, von der Erde genommen. Und es dient der Ehre der Menschen. Es ist ein Turm, der bis an den Himmel reicht. Ihr kennt vielleicht, wenn nicht, dann lest es nach in Jesaja 14. Als beschrieben wird, wie der Erzengel Luzifer fällt. Er sagt, ich will auffahren und gleich sein dem Höchsten. Das ist dieses Prinzip, das steckt im gefallenen Menschen drin. Hoch hinaus. Ich will hoch hinauf, bis an den Himmel. Ich will mir einen Namen machen. Bekannt werden, einen Namen machen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Und wir wissen, was dann passiert ist. Sie wurden zerstreut. Es ist genau das Gegenteil passiert. Das ist das Prinzip Babylons. Zerstreuung, Verwirrung, Spaltung. Und gebaut mit menschlichen Mitteln. Das Gegenstück dazu haben wir im 1. Korinther 3, wo Paulus sagt, wir bauen. Wir haben den Grund gelegt, Christus, und wir bauen. Entweder mit Gold, Silber, Edelsteinen oder mit Holz, Heu, Stroh. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, sagt Paulus dort. Babylon ist rein menschlich irdisch, damit der Mensch sich selbst ein Denkmal setzt, seine Herrlichkeit zeigt, die Herrlichkeit des Menschen. Gebaut mit menschlichen Mitteln, gebaut nach menschlicher Vorstellung. So wie der Herr den Petrus fragt, was sagst du? Petrus sagt es dann. Und wie Petrus zu ihm sagt, das geschehe dir ja nicht. Da sagt der Herr zu ihm, du meinst nicht, was Gottes ist, sondern menschlich. Du meinst nicht, was Gottes ist, sondern was menschlich ist. Der Mensch ist untauglich, Gottes Haus zu bauen. Die menschliche Meinung taugt nicht. Im Gegenteil, sie zerstört. Ich möchte es doch lesen. 16,23. Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Und wenn wir es genau lesen, heißt Satan, du sinnst die Dinge der Menschen. Das, Geschwister, muss uns eine Warnung sein, bei allem, was wir tun, bei allem, was wir entscheiden. So wie es Gerd gestern Abend gesagt hat, traue dem Herrn alles zu, aber nicht dir selbst. Vertraue nicht so viel dir selbst. Vertraue dem Herrn, aber vertraue nicht dir. Amen. Herr Jesus Christus, das ist Babylon. Damals geschichtlich natürlich gesehen eine Hochkultur, ein gutes Leben. Aber, was macht der Herr? Ich möchte es ein bisschen zusammenfassen, was wir gesprochen haben und auch noch sprechen werden in die nächsten Versammlungen. Der Herr erweckt den Geist. Ja? Und sie, was ich sagen will, der Herr erweckt den Geist und dann gehen sie zurück. Aber es ging etwas voraus. Wir dürfen nicht denken, der Herr sagt etwas und wenn die Zeit kommt, dann tut er es halt. Im Prinzip schon, aber doch nicht. Der Herr hat gesagt, 70 Jahre wird es dauern. 70 Jahre wird es dauern. Und er hatte einen, die Verse sollten wir auch zusammen lesen, Daniel, der auf dieses Wort geachtet hat. Daniel 9. Am Vers 2, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. So, da war einer, kurz vorher, der achtete auf das Wort. Wir sollen das Wort kennen und auch auf das Wort achten. Die ganze Geschichte zeigt, dass der Herr eigentlich alles schon vorhergesagt hat. Und dann gab es welche, die achteten auf das Wort und es gab viele, die haben auf das Wort nicht geachtet. Aber Daniel achtete auf das Wort. Und als er gesehen hat, diese 70 Jahre sind um, da hat er nicht gesagt, oh, okay, Ärmel hoch, hört mal her. Er hat gebetet und er hat Buße getan. Er hat gebetet und er hat Buße getan. Denn dass sie dort in Babylon waren, das war ja nicht von ungefähr. Deswegen habe ich das alles mit euch kurz erläutert. Es war eine Strafe und es war Buße nötig. Und Daniel hat Buße getan, für sich und für alle. Er hat Buße getan, hat gebetet. Und daraufhin erweckt Gott den Geist des Volkes. Es ist nicht so, dass Gott jetzt wartet die 70 Jahre und dann erweckt er. Könnte er natürlich tun, bin ich überzeugt. Aber er wartet, bis er Menschen findet, die ein Herz haben für ihn und für seinen Vorsatz. Daniel war so einer. Daniel heißt jetzt nicht ein Mensch nach dem Herzen Gottes, sondern wie heißt Daniel? Der Vielgeliebte, genau. Daniel, du Vielgeliebter, heißt es. In Kapitel 6, Daniel 6, Vers 11. Heißt so nach dem ersten Drittel, er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Er hätte nämlich aufhören sollen hier. Er hat jeden Tag dreimal das Fenster Richtung Jerusalem geöffnet und gebetet. Das zeigt, er hatte ein Herz für Jerusalem. Er hatte wirklich ein Herz für Jerusalem. Und er hat auf dieses Wort geachtet. Geschwister, solche Menschen müssen wir heute sein. Solche Menschen sucht der Herr heute, die ein Herz haben für seinen Vorsatz, die ihn kennen und die sein Wort kennen, die auf sein Wort achten. Diese Menschen sollen wir heute sein, damit der Herr weiterkommt in seinem Vorsatz, die Gemeinde bauen kann. Das hier ist ein Bild, was uns den Zusammenhang gibt, wie Gott handelt. Und er wartet darauf, dass er Menschen findet, die ein Herz haben für seinen Vorsatz. Baue das Haus des Herrn und baue nicht so viel an deinem Haus. Fast doppelt so lang. Dann kommt auch Haggai später noch, der eigentlich genau in diese Kerbe schlägt. So, solche Menschen sollen wir sein. Ich möchte nochmal Psalm. Na, was ist das? Psalm 102 lesen. Ab Vers 14. Du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, ihm gnädig zu sein. Ja, die festgesetzte Zeit ist gekommen. Es gibt eine festgesetzte Zeit. Unsere Zeit ist nicht endlich und ist nicht beliebig. Es gibt eine festgesetzte Zeit. So wie damals die 70 Jahre, gibt es auch heute eine festgesetzte Zeit. Wir wissen nicht, wie viele Jahre. Wissen wir nicht. Wie sie damals nicht wussten, wo der Tempel gebaut sein werden musste, so wissen wir heute die Zeit nicht. Aber vielleicht sind wir diejenigen, die den Herrn fragen, die den Herrn suchen, die ein Herz haben für ihn. Die festgesetzte Zeit ist gekommen, denn deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen, nämlich an Zions Steinen, und haben Mitleid mit seinem Schutt. Sind wir die? Bleibst du lieber in Babylon? Ist bequem? Geheizte Wohnung? Fließendes Wasser? Vielleicht, weiß es nicht. Guter Beruf? Angenehmes Leben? Oder ziehst du nach Jerusalem? Nach Zion? Zion heißt verbrannte Erde. Du gehst dorthin, alles ist kaputt, kein Stein mehr auf den anderen, wohnen noch ein paar Hunde in den Steinhaufen. Ich mal es ein bisschen drastisch. Aber wenn du ein Herz hast für den Herrn, wenn du ihn kennst, wirst du hinaufziehen. Und er hat den Geist erweckt, heißt es dort in Esra. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich aufgemacht. Sie haben sich aufgemacht und sind hinaufgezogen. Den Geist erwecken ist gut, aber du musst dich auch aufmachen. Der Herr braucht deine Mitarbeit. Er braucht deinen Leib, dass dein Leib sich bewegt, wie im Römer 12, dass wir unsere Leiber geben. Es nützt nichts, wenn dein Geist erweckt ist und du bleibst sitzen. Alle machen sich auf, heißt es in Esra, deren Geist Gott erweckt hatte. Alle haben sich aufgemacht, deren Geist Gott erweckt hatte. Wenn dein Geist erweckt ist, wirst du dich aufmachen nach Jerusalem, an den Ort, den Gott erwählt hat. Den Geist erweckt haben heißt nicht, dass du jetzt fähig bist, übernatürliche Dinge zu tun. Das ist es nicht. Dein Geist ist erweckt, dann wirst du dich aufmachen zu bauen. An den Ort, den Gott erwählt hat. Und dort zu bauen, wie er es will. Das Neue Testament gibt uns ein sehr klares Bild, wie er heute die Gemeinde, seinen Leib bauen möchte. Es steht leider nicht alles komprimiert in einem halben Kapitel irgendwo, das wäre schön. Dann wäre es sehr einfach. Du musst schon das Wort kennen, von Matthäus bis Offenbarung. Ich rate euch, immer wieder zu lesen. Wenn du hinten bist, fang vorn wieder an. Es ist wichtig, das Wort zu kennen und auch dem Herrn dieses Wort vorzuhalten. David hat es getan. David war so einer in Psalm 27. Ich halte dir dein Wort vor. Du musst nicht so viel irgendwas beten, aber nimm das Wort
und halte es dem Herrn vor und sag: Herr, hier, du hast gesagt, du willst, jetzt mach es auch. Aber dazu brauchst du ein Herz für den Herrn. Du brauchst ein Herz für sein Haus. Du brauchst ein Herz für seinen Vorsatz. Nicht für so viele andere Dinge. Und dann kommst du zurück, dort, wo der viele Schutt ist, und fängst an zu bauen. Das heißt nicht, dass das einfach ist. In Nehemia werden sie dann mutlos und sagen, der Schutt ist zu viel. Aber irgendwann mal geht es doch gleich weiter. Ich sage nicht, dass der Aufbau der Gemeinde einfach ist. Dass wir es leicht hier haben. Dass wir nur jubeln. Ja, ist okay. Ja, doch, schon, ja, auch. Aber manchmal ist es auch etwas ermüdend. Aber es ist der Vorsatz des Herrn und er wird zu seinem Ziel kommen. Geschwister, wir müssen uns auch klar machen, der Herr wird sein Ziel erreichen. Mit uns oder ohne uns. Wenn schon, dann besser mit uns. Wir brauchen ein Herz für den Herrn und achten auf sein Wort. Sie kommen dann zurück. Ich möchte nur ein bisschen das Bild zeichnen. Sie kommen zurück nach Jerusalem. Was machen sie als erstes? Sie bauen den Altar. Das ist eins der wichtigsten Teile oder wie auch immer, die es in der Gemeinde gibt. Der Altar. Kommen zurück und dort ist der Altar. Ich lese nochmal aus Psalm 43. Ja, ab Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine höchste Freude ist. Der Altar ist das Erste, wenn du hier in die Gemeinde kommst. Der Altar steht ganz vorn. Wenn du in die Stiftshütte hineingekommen bist, durch das Tor zum Vorhof, du bist automatisch auf den Altar zugegangen. Du hattest gar keine Wahl. Der Altar steht ganz vorn. Wenn dir das nicht passt, kommst du nicht rein. So einfach ist es. Unser Herr ist immer sehr einfach. Wenn es kompliziert wird, aufpassen. Vorn steht der Altar. Dort wird alles verbrannt. Alles, was du bist, wird dort verbrannt. Alles, was du mitgebracht hast, wird dort verbrannt. Deine guten Ideen, deine guten Vorstellungen, deine gute Erziehung, deine gute Ausbildung, deine ganzen Fähigkeiten bleiben dort. Tut mir leid. Taugt alles nicht für den Aufbau. Das ist der Altar, der ganz vorn steht. Den bauen sie zuerst. Dann legen sie als nächstes den Grundstein des Hauses, um den Tempel zu bauen. Und in dem Moment, wo der Grundstein gelegt ist, geht es los mit Opposition, mit Feindschaft. Die Samariter kommen und sagen, wir beten den gleichen Gott an. Wir können doch zusammenbauen. Wenn ihr es lest, 2. Könige 17, was die Samariter sind, die wurden von Nebukadnezar nach Samaria geschafft aus allen möglichen Völkern und sie haben alle möglichen Götter angebetet dort. Auch den Gott der Juden. Das waren die Samariter. Und das hätte dort hineinkommen sollen. Ich glaube, die Zurückgekehrten, die hatten noch im Sinn, was damals mit Salomo geschehen ist, als so viele Götter plötzlich angebetet wurden. Deswegen haben sie hier gleich gesagt, wollen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Da kommt dann so viel anderes hinein, das wollen wir nicht. Es kommt dann wieder andere Opposition, die Statthalter drumherum opponieren, schreiben einen Brief an den König, der Bau wird gestoppt. Er lässt dann aber nachforschen, wieso sie denn bauen, und sie finden Rollen, dass es gebaut werden soll. Und diese Statthalter, die den Bau verhindern wollten, werden dann angewiesen, sie zu unterstützen, ihnen die Steuergelder zu geben, ihnen das Vieh zu geben für die Opfer, sie zu versorgen mit Gaben, mit Material und so weiter. Ihr seht, für den Herrn ist es ein kleines, wenn es um sein Haus geht. Der Herr ist souverän, er steht über den Dingen. Wenn wir das Haus des Herrn bauen, müssen wir uns nicht wundern, wenn Probleme kommen. Ich verspreche euch, es kommen Probleme. Und wenn die Probleme weg sind, kommen die nächsten Probleme. Ganz bestimmt. Aber wir bauen weiter. Geschwister, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen von Problemen. Die sind normal. Aber wir sind hier in einem Werk des Herrn. Wir bauen mit ihm zusammen sein Haus, bis er wiederkommt. Für den Herrn ist es ein kleines. Es waren die Satrapen, die Statthalter, hohe Beamte, die gesagt haben, stopp, wollen wir nicht. Und sie werden angewiesen, nix, hier, ihr helft ihnen jetzt. Der Herr kann die Situation völlig umdrehen. Für ihn sind diese Menschen kein Hindernis. Material ist für ihn kein Hindernis, wenn es um sein Haus geht. Deswegen sagt er, kümmere dich zuerst um das Reich. Alles andere kommt dazu. Und sie hatten natürlich das Wort, sie hatten die Propheten, die das Wort gesprochen haben, die sie ermutigt haben. Wenn wir zusammenkommen und sprechen, unser Sprechen, wir ermutigen uns. Wir reizen uns an zur Liebe und ermutigen uns. Das ist das Wort im Epheserbrief. Das lesen wir geschwind. Epheser 4, Vers 16. Epheser 4, 29. Lasst kein faules Wort aus eurem Mund kommen, sondern nur ein solches, das gut ist für den nötigen Aufbau, um Gnade darzureichen denen, die es hören. Dieses Sprechen brauchen wir untereinander, das Gnade darreicht und das aufbaut. Und so wie damals der Bau des Tempels notwendig war, dass der Herr kommen konnte, auf die Erde sein erstes Kommen, so ist heute der Bau der Gemeinde die Vorbereitung für das zweite Kommen des Herrn. In Psalm 102, Vers 17 sagt er dann, wenn der Herr Zion aufgebaut hat, dann erscheint er in seiner Herrlichkeit. So, er sucht aber Menschen, die mit ihm mitbauen, die nicht wie Jerobeam eigene Interessen haben und dafür geistliches Vokabular verwenden. Das dürfen wir nicht machen. Aber wir brauchen ein Herz für ihn, ein Herz für seinen Vorsatz, ein Herz für sein Haus. Oder anders ausgedrückt, auch ein Herz für die Geschwister. Letztendlich sind wir es, die gemeinsam aufgebaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und wir sollen das Wort kennen, dem Herrn sein Wort vorhalten, dass er es auch tut, dass er sein Wort erfüllt mit uns heute in dieser Zeit, dass wir dabei sind, wenn er wiederkommt. Auch Haggai sagt das. Haggai 2, Vers 7. Wenn der Tempel gebaut ist, dann kommt der Herr. Damals war es die Vorbereitung, heute ist es auch die Vorbereitung. Die Vorbereitung ist nicht, dass wir viele Gaben haben, tolle Sachen können, einen prima Chor haben, eine fetzige Musik in der Gemeinde, damit viele Menschen kommen. Das brauchen wir alles nicht. Aber wir brauchen ein Herz für sein Haus, Geschwister. Wir brauchen ein Herz für sein Haus. Wir brauchen ein Herz für seinen Vorsatz, dass wir mit ihm bauen. Er wartet drauf. Er möchte in Zion wohnen. Er wartet darauf. Im Matthäus-Evangelium sagt er, die Füchse haben Höhlen, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er wartet darauf, auf Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten. Das sollen wir heute sein. Lobt den Herrn, Geschwister. Amen.